Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Grüßt euch an diesem 11. Februar, an diesem Montag, 11.02.112. Die Nummer, die wurde heute gefeiert am Europäischen Tag des Notrufs. Unter anderem mit Postings von Berufsfeuerwehren in Deutschland, wie zum Beispiel der hier aus Berlin.
Die Zigarette danach? Mach doch, aber lieber auf dem Balkon als im Bett. Ein Funken im Federbett und dann ist es nämlich nicht mehr kuschelig, sondern brenzlig.
Abgesehen von diesem lustigen Tweet wurde auch ganz viel über den Alltag der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Deutschland getwittert. Wir schauen uns diese Aktion genauer an und fragen uns, was sie bringt. Außerdem reden wir über die CDU und das Werkstattgespräch. Das hat ja die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer versprochen. Und jetzt hat sie es eingelöst. Was bringt die Veranstaltung der Partei? Und wir reden über Influencer-Marketing, denn Kathi Hummels und der Verband Sozialer Wettbewerb waren heute vor dem Landgericht München. Der Verband wirft Kathi Hummels unerlaubte Werbung auf ihrem Instagram-Account vor. Der Rechtsanwalt Philipp Lüghausen sagt, das Urteil, das kann Folgen haben.
Was vermutlich in der näheren Zukunft dazu führen wird, dass Influencer erst einmal alles als Werbung markieren werden, um einfach der Gefahr einer Abmahnung zu entgehen.
Was darf man auf seinem Account machen, ohne dass es gleich Werbung ist? Auch das klären wir heute für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Entscheidungen, Beschlüsse, Ergebnisse sind gar nicht so wichtig. Es geht darum, miteinander zu reden im sogenannten Werkstattgespräch der CDU. Das machen wir, hat noch vor der Wahl als neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt. Und jetzt hat sie es eingelöst, ihr Versprechen, das Werkstattgespräch der CDU zu den Themen Migration, Sicherheit und Integration. Es ging heute in Berlin zu Ende. Politikerinnen, Politiker von CDU und CSU waren mit dabei, aber auch Bürgermeister, Wissenschaftler, Mitarbeiter von Ausländerbehörden und die haben alle diskutiert, was dieses Gespräch jetzt gebracht hat. Da sprechen wir drüber mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich, Katharina.
Hallo.
Ändert das Gespräch jetzt alles in Sachen Migrationskurs bei der CDU?
Ich würde tatsächlich sagen, nein. Die CDU hat ja eigentlich in den letzten vergangenen Jahren schon ihren Migrationskurs stetig verschärft, beziehungsweise gar nicht zwingend verschärft, sondern das war ja eigentlich immer schon ein Law-and-Order-Kurs. Nur ist es quasi durch das gestreite um die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel etwas untergegangen. Aber in den letzten Jahren wurde ja zum Beispiel das Asylgesetz nochmal verschärft, Ausweisungsgründe nochmal verschärft. Jetzt, glaube ich, hat man einfach das Thema nochmal aufgenommen und ist nochmal betont, ohne dass man von der AfD dazu getrieben wurde. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man hat das Thema selbstständig aufgenommen und es ist ja eins, ja, was die CDU und CSU immer als ihr Kernthema beschreibt, Migration, innere Sicherheit, sowas Steuern und Ordnen, das ist etwas, was die Union als ein ganz wichtiger Kern begreift und wo man sagt, das muss man jetzt auch nochmal aufnehmen.
Und wurde denn richtig gezankt und gestritten in dieser Diskussion?
Das weiß man ehrlich gesagt gar nicht so genau, denn es war ja nicht presseöffentlich. Es wurde aber immer wieder betont, dass sehr viel und sehr stark diskutiert worden ist hinter den Kulissen. Das Ganze hat auch eine Stunde länger gedauert, als es angesetzt gewesen ist. Also ich denke, da ist schon viel diskutiert worden. Ob gestritten worden ist, weiß man nicht.
Was steht jetzt am Ende da, auch wenn es gar nicht so sehr ums irgendwie die Ergebnisse geht, aber was kommt raus bei diesem Werkstattgespräch?
Naja, so eine relativ lange Liste an Vorschlägen eigentlich, die zum Teil konkreter sind, zum Teil unkonkreter. Also bei den Themen europäisches Asylsystem ist es relativ unkonkret. Da kann man aber auch eben alleine als Deutschland nicht viel machen. Es gibt Punkte, die sind sehr konkret, die kommen vor allem bei den Innenpolitikern vor, in den Bereichen, also in diesen Arbeitsgruppen Ordnung und Steuerung der Migration und Abschiebepraxis. Da gibt es zum Beispiel den Vorschlag, dass man beim Asylverfahren eine Beschränkung einführt auf eine gerichtliche Instanz. Das hat allerdings Thomas Strobel, der Innenminister von Baden-Württemberg, sogar schon sehr hart genannt. Das kam wohl von einer Richterin, die in dieser Gruppe war. Dann gibt es noch andere Vorschläge, die zum Beispiel sagen, dass man Grenzkontrollen zwar nicht überall stationär einführen soll, aber es die Möglichkeit geben soll, dass die Innenminister der Bundesländer diese Grenzkontrollen im Falle von einer starken Migration einführen könnten und dass man das in Brüssel durchsetzen will. Also eine lange Liste an verschiedenen Vorschlägen. Man will das jetzt nochmal diskutieren in der Partei und dann eventuell schauen, was nimmt man in die Wahlprogramme auf, jetzt zum Beispiel für die Europawahl.
Jetzt ist es ein Format, das hat Annegret Kramp-Karrenbauer auf den Weg gebracht. Wie sinnvoll ist es, dass bei diesem Gespräch Angela Merkel eigentlich nicht mit dabei ist?
Ich glaube, das war schon ganz gut, dass sie am Ende nicht dabei war. Denn es geht ja auch jetzt, glaube ich, für die neue Parteichefin darum, Punkte zu setzen. Erstmal zu sagen, was sie machen kann und wie sie die Partei führen will. Und es sollte natürlich auch freigesprochen werden. Und indirekt schwang natürlich immer auch mit, dass es um die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel geht. Beziehungsweise diese Person Angela Merkel, die hat ja sehr stark polarisiert. Und jetzt, glaube ich, einfach mal das Gefühl, frei sprechen zu können und vielleicht als Partei einen Vorschlag machen zu können, als Partei ohne Angela Merkel und im Fall der Fälle sich vielleicht sogar gegen die Regierung, also die Regierung Angela Merkels, sich zu profilieren. Also von daher war es vielleicht ganz sinnvoll, dass sie gesagt hat, nee, da nehme ich nicht teil.
Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin ging heute das CDU-Werkstattgespräch zu Ende. Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat es eingeführt, Thema Migration, Sicherheit und Integration. Es ging nicht so sehr um Ergebnisse und eine Kurskorrektur bei den Themen in der Partei, sondern eher mal um einen Dialog, dass man mal darüber spricht. Das haben wir auch gemacht, darüber gesprochen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Der Dialog ist an dieser Stelle beendet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Kathi Hummels, Moderatorin, Influencerin, sieht sich selbst als Frauenzeitschrift.
Ich finde, da ist nichts verwerflich dran, wenn man dafür kein Geld bekommt, sondern sein eigenes auch noch ausgibt. Und so sehe ich mich als Frauenzeitschrift. Ich denke, das ist eigentlich der beste und passendste Vergleich.
Was hat Kathi Hummels gemacht? Sie hat schon mal 465.000 Follower bei Instagram. Und man sieht dort öfter mal von ihr Schuhe, Bekleidung, Kinderspielzeug dort. Und das verlinkt sie dann auch immer ganz fleißig zum Hersteller und sagt selbst, sie bekommt dafür kein Geld. Der Verband Sozialer Wettbewerb, ein Verband, der unter anderem Influencer abmahnt, wenn sie Schleichwerbung machen, der sagt jetzt im Fall von Kathi Hummels, da ist das unerlaubte Werbung. Hummels plädiert auf unschuldig und heute haben sich beide Seiten vor dem Landgericht München erstmal getroffen, angehört, Entscheidung fällt dort spätestens am 29. April. Was darf man bitte schön als Influencer, wann ist es Marketing und wann spricht man von Influencer-Marketing? Darüber habe ich heute mit dem Rechtsanwalt Philipp Lüghausen gesprochen. Ich wollte erstmal einen Fall ganz klar wissen. Wenn ich ein Produkt empfehle und verlinke und dafür kein Geld bekomme, dann ist der Fall doch klar. Keine Werbung, oder?
Nee, so klar ist er nicht.
Ne? Warum?
Weil das nämlich genau die Frage ist. Ne? Muss ich einen konkreten Geldfluss für eine ganz konkrete Bewerbung bekommen oder ist das Influencer-Marketing vielmehr so aufgestaltet, dass ich einen Account aufbaue und hin und wieder einfach mal eine Empfehlung, für die ich dann Geld bekomme, droppe. Mhm. Und das ist die Ansicht vom Verband Sozialer Wettbewerb, der dann eben sagt, nee, auch der gesamte Accountaufbau gehört zum gewerblichen Handeln und ist werbliches Handeln am Ende des Tages, auch wenn ich gar kein konkretes Produkt da bewerbe.
Gilt das denn ganz egal, wie viel Follower ich habe auf meinem Blog oder auf meinem Instagram-Account?
So eine genaue Grenze kann man nicht ziehen. Die wird auch das Gericht nicht ziehen. Da bin ich mir sehr sicher, dass die keine Grenze sagen, ab 1000 Follower geht's los mit dem gewerblichen Handeln.
Mhm.
Natürlich muss man eine gewisse Reichweite haben, um überhaupt als Influencer zu gelten. Vorher wirst du auch ja von den werbenden Firmen in aller Regel auch gar nicht erst angesprochen. Du musst ja auch eine gewisse Marktmacht haben, um überhaupt interessant zu sein für die werbenden Firmen.
Aber trotzdem nochmal im Vergleich mit, ich weiß nicht, in irgendwelchen Zeitschriften, wenn wir Vergleiche von Marken sehen. Nehmen wir mal Autos. Ja. Da werden irgendwie zwei Autos vorgestellt, irgendwie verglichen damit. Da steht ja nicht explizit Werbung drüber. Warum soll dann bei Instagram oder auf den Blogs oder bei Twitter Werbung drüber stehen?
Das kommt darauf an, ob wir eine redaktionelle Auseinandersetzung mit der Thematik haben. Wenn du eine Autozeitung siehst, dann wird das in der Regel, oder jedenfalls ist es in der Regel so, dass in der Autozeitung eine redaktionelle Auseinandersetzung mit neuen Produkten stattfindet. Da wird kein Geld für gezahlt im Hintergrund. Da wird Berichterstattung über die verschiedenen Autos dargestellt.
Mhm.
Das ist keine Werbung. Werbung ist es tatsächlich erst dann, wenn ein Product Placement stattfindet. Es gibt eine Menge Arten, Spielarten von Blog-Advertising, wo genau das passiert, wo man im Gewand einer redaktionellen Auseinandersetzung eigentlich eine Werbung verkauft.
Und warum gehen nicht alle Influencer hin und schreiben, hier kann Werbung stattfinden auf ihren Account?
Ist nämlich die Frage, ob das einfach nur reicht, in dem Account das hinzuschreiben oder ob das auf jeden Post dargestellt werden muss, weil letzten Endes jeder einzelne Post für sich genommen dann die Werbemaßnahme insgesamt ist.
So, und dieser Verband sagt, okay, das muss so explizit eben dran stehen jedes Mal, weil sonst die Gefahr ist, dass wir glauben, dass das vielleicht gar keine Werbung ist, sondern dass das einfach nur ein ganz normales Produkt ist, das jemand vorstellt, ja?
Ja, richtig, ganz genau. Das ist so ein bisschen auch vielleicht im vorauseilenden Gehorsam, dass man sagt, hier müsste jeder jeder Post müsste hier gekennzeichnet werden, damit man eben zuordnen kann, das ist ein Influencer und das, was der so treibt, ist Werbung.
Okay, also so ein bisschen wie an die Hand nehmen, dieser Verband, Verband Sozialer Wettbewerb, so heißt er. Was ist das für eine Organisation?
Das ist nach deutschem normalen Vereinsrecht organisierte Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Wettbewerbsverstöße gegenüber Endverbrauchern zu ahnden in Deutschland und steht auf einer Liste der klagebefugten Verbände. Das ist eine Besonderheit, die das deutsche Wettbewerbsrecht bietet, dass nämlich solche Verbände, die nach gewissen Kriterien anerkannt sind, dass sie hehre Ziele verfolgen, die stehen auf einer Liste und dürfen im Namen ihrer Mitglieder sozusagen und im Namen der Gesellschaft wettbewerbsrechtliche Verfahren führen, wenn sie der Meinung sind, dass eine bestimmte Werbung oder eine bestimmte Maßnahme eines Unternehmens gegen das Wettbewerbsrecht verstößt.
Dieser Verband verschickt also Abmahnungen und kassiert dafür noch Geld, ja?
Ja, richtig, genau. Die fordern in aller Regel auch so einen Unkostenbeitrag. Der ist im Verhältnis zu einer Abmahnung, die jetzt von einem Rechtsanwalt käme, der einen Wettbewerber vertritt, sind die noch deutlich geringer. Aber ja, die liegen um die 250 Euro in der Regel. Diese Kosten kann der Verband dann auch ersetzt verlangen für seine Abmahnung, wenn sie denn berechtigt ist.
Es ist ja jetzt nicht der erste Fall, wo über diese Art Marketing gesprochen wird. Was hältst du von dieser Diskussion und was glaubst du, wie wird sie weitergehen?
Das ist nicht der erste Fall und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das auch weitergeht in diesem Bereich, bis sich eine Art Sättigung in der Influencer-Szene durchgesetzt hat, was vermutlich in der näheren Zukunft dazu führen wird, dass Influencer erst einmal alles als Werbung markieren werden, um einfach der Gefahr einer Abmahnung zu entgehen.
Der Verband Sozialer Wettbewerb ermahnt Kathi Hummels ab. Sie mache Werbung und kennzeichnet das nicht ausreichend auf ihrem Instagram-Account. Das Urteil über die Klage wegen unlauterem Wettbewerb, das soll Ende April am Münchner Landgericht fallen, erklärt hat uns das alles. Und eingeordnet der Rechtsanwalt Philipp Lückhausen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alarm für RTW in Gesundbrunn. 9. Monat, Geburt beginnt jetzt. Oder? Der Feuermelder in der Schule wurde böswillig ausgelöst. Das gibt Ärger. Tweet zu Ende. Solche und ähnliche Tweets könntet ihr heute auf Twitter unter dem Hashtag 112live oder Hashtag Twittergewitter lesen. Heute ist nämlich der 11.2., das ist der europäische Tag des Notrufs, weil 112 vom Datum. Und um diesen Tag EU-weit noch ein bisschen aufzuwerten, weil diese Nummer 112 auch EU-weit gilt, wurden heute in Deutschland 41 Berufsfeuerwehren aufgetragen, beziehungsweise haben selber gesagt, komm, das machen wir mit, da twittern wir heute über unsere Arbeit. Rahel aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Was gab's denn so für Tweets?
Ja, also vor allem einiges, was es in der Regel jetzt nicht so in die normalen Nachrichten schafft, würde ich mal sagen. Mhm. Hashtags 112live, Twittergewitter, aber auch Tag des Notrufs, Feuerwehr, waren den ganzen Tag wirklich ganz oben in den Top-Twitter-Trends. Tausende Tweets, Retweets, Antworten. Und das hat heute Morgen um 8 Uhr schon angefangen. Da hat die Feuerwehr München zum Beispiel Folgendes getwittert.
8 Uhr Startschuss. Wenn bei euch heute Shoppen auf dem Plan steht, haben wir euch bereits den Tag gerettet. Einem Angestellten eines Bekleidungsgeschäftes in der Neuhauser Straße haben wir heute früh nämlich aus einem defekten Aufzug geholfen.
Ja, vielen Dank dafür. Es gab viele Berichte, also über die Einsätze der Feuerwehren. Natürlich nicht über alle, aber eben über ausgewählte und zwar im Minutentakt. Da haben die Feuerwehrleute von Wohnungsbränden berichtet, zu denen sie ausgerückt sind, von Autounfällen, aber auch von ganz vielen medizinischen Notfällen, wo dann eben ein Rettungswagen hingeschickt wird.
Hashtag Alarm für RTW in Neukölln. Stark blutende Beinverletzungen bei einer Person auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums.
Was sollte denn mit dieser Aktion erreicht werden?
Naja, die wollen schon zeigen, was die Berufsfeuerwehr eigentlich ist und was sie halt den ganzen Tag so machen. Und dann aber auch wirklich darauf aufmerksam machen, wie man sich verhalten sollte, wenn man die 112 wählt. Das hat mir ein Sprecher von der Berliner Feuerwehr gesagt.
Also ganz, ganz wichtig ist, dass man sich, bevor man die Nummer wählt, auch erstmal bewusst macht, wo befinde ich mich überhaupt. Das ist die allererste Frage, die man gestellt bekommt. Dann wird das Notrufgespräch auch wirklich geleitet vom Disponenten an der Leitstelle. Der stellt einem Fragen und man muss einfach nur gut zuhören und alles beantworten nach bestem Wissen und Gewissen.
Also nicht anrufen und sagen, kommen Sie schnell, es brennt, dann auflegen und weg, sondern zuhören, einfach auf die Anweisungen warten. Und im Notfall kann es ja auch mal sein, wenn du eine bewusstlose Person vor dir hast, dass du eine Reanimation starten musst. Mhm. Aber brauchst du auch keine Panik bekommen, da führt dich der Disponent von der Feuerwehr dann eben auch durch. Und dann sollte diese ganze Aktion aber auch dafür sorgen, dass den Feuerwehren wieder mehr Respekt und Akzeptanz entgegengebracht wird. Es kommt nämlich immer öfter vor, dass Feuerwehrleute angepöbelt oder bespuckt werden oder dass Einsatzkräften der Weg auch versperrt ist. Da hat die Feuerwehr Potsdam ein schönes Video auf Twitter gepostet. Da sieht man in dem Video die perfekte Rettungsgasse, ja, wie sie sein sollte, wo der Einsatzwagen einfach ganz perfekt durchkommt.
So soll's mal sein. Oft gibt's bei der Feuerwehr aber auch Notrufe, die gar keine sind, ne?
Ja, ganz genau. Und dafür wollten die Feuerwehren heute eben auch nochmal sensibilisieren und haben auch so ein paar ja lustig skurrile Tweets abgesetzt.
Hashtag NoNotruf. Patient mit leichten Schmerzen im Fuß seit einem halben Jahr wurde am Telefon garstig, dass es nicht ins Wunschkrankenhaus ging.
Ja, oder auch folgenden Tweet.
Hashtag NoNotruf. Ein besorgter Anrufer wählte den Notruf, da seine Wohnungstür hinter ihm zugefallen ist. Seiner Bitte nach einem Schlüsseldienst konnten wir nicht nachkommen. Dafür weiß er nun aber die Nummer der Auskunft.
Ja, also das sind definitiv keine Fälle für die Feuerwehr. Es gab aber heute auch immer wieder Tipps. Das hier hat die Berliner Feuerwehr zum Beispiel getwittert.
Brennt es im Kochtopf, schnell den Deckel drauf. Bloß nicht mit Wasser löschen. Wisst ihr, was passiert, wenn brennendes Fett mit Wasser in Berührung kommt? Wenn nicht, schaut euch dieses Video an. Bitte nicht nachmachen.
Ja, da sieht man eine riesen Stichflamme dann. Diesen Tweet hier, den fand ich auch sehr schön.
Die Zigarette danach? Mach doch, aber lieber auf dem Balkon als im Bett. Ein Funken im Federbett und dann ist es nämlich nicht mehr kuschelig, sondern brenzlig.
Ja, ist auch schon so ein bisschen Ironie drin in der ganzen Kiste. So muss es ja auch sein. Gab es denn auch Informationen dazu, wie man Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann wird?
Ja, da gab es einige Informationen zu. Es drehte sich viel heute auch um den Berufseinstieg. Feuerwehr hat nämlich starke Nachwuchssorgen. Deswegen wurde nochmal viel Werbung gemacht, viele Fragen zum Job beantwortet. Bei der Feuerwehr Bottrop musst du zum Beispiel mindestens 18 Jahre alt sein, brauchst mindestens einen Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung und du musst EU-Staatsbürger sein, dann kannst du dich da bewerben. Insgesamt waren die Feuerwehren sehr, sehr zufrieden mit der Aktion, weil die Resonanz wirklich sehr, sehr gut war.
Also da gibt es ganz schön viel Feuerwehr-Know-how heute zum Nachlesen unter Twitter-Gewitter oder Hashtag 112 live haben heute 41 Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland über ihre Arbeit getwittert. Was da alles so bei rumgekommen ist, das hat uns Rahel Klein erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir wollen keine schlechte Stimmung machen an diesem Montag, aber wer weiß, vielleicht gibt es an irgendeinem Montag in 100 Jahren ja keine Insekten mehr. Keine Bienen, keine Maikäfer, keine Ameisen. So lässt sich nämlich das lesen, was der britische Guardian heute veröffentlicht hat. Forscher aus Australien und China haben 73 Studien zum Insektensterben ausgewertet und verglichen. Ihr Fazit, 40% der weltweiten Insekten sind in den nächsten Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Das ist das Fazit der Forscher. Jetzt rechnet der Guardian vor, in 100 Jahren wird es keine Insekten mehr auf dieser Welt geben. Ich habe darüber heute mit Thomas Schmidt gesprochen. Er ist Direktor am Senckenberg Forschungsinstitut, dem Institut, an dem es um Biodiversitätsforschung geht, Arten bestimmen, forschen und erhalten. Ich wollte von ihm wissen, ob es wirklich in 100 Jahren keine Insekten mehr auf dieser Welt geben wird.
Ich habe mir gerade diesen Artikel aus dem Guardian rausgesucht und was die dort im Guardian schreiben, ist eine Fehlinterpretation von dem, was in der Studie drin steht.
Mhm.
In der Studie steht nämlich drin, dass die Verlustrate pro Jahr derzeit 2,5% wäre. Ja? Wenn ich aber 2,5% Verlustrate habe, dann kann ich das nicht mit 40 multiplizieren und auf 100% kommen.
Mhm.
Das ist naturwissenschaftlich falsch. Also was der Guardian aus der Studie gemacht hat, ist verkehrt. Die Studie ist richtig, das, was der Guardian daraus gemacht hat, ist falsch.
Aber überrascht Sie trotzdem diese 40% weniger, die da rausgelesen werden aus den Studien?
Nein.
Warum nicht?
Also das sind so Zahlen, wie ich sie jetzt vermutet hätte.
Jetzt kann man die Indikatoren sicherlich ziemlich einfach ausmachen, nämlich die intensive Landwirtschaft, die oft rangezogen wird.
Mhm.
Welche Faktoren führen noch zu diesem Insektensterben?
Also die Landwirtschaft ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor und zwar Europa dadurch, dass die traditionelle Landwirtschaft umgewandelt worden ist in eine industrielle Landwirtschaft, denn wir haben in Europa traditionell früher eine bäuerliche Kulturlandschaft gehabt, die sehr reich war in biologischer Vielfalt, also nicht nur Insekten, sondern auch Vögel und Pflanzen und so weiter und so fort. und das wird durch die Modifikation zu dieser industriellen Landwirtschaft in sehr artenarme Systeme überführt. Aber bei uns ist es eben nicht so, dass jetzt in erster Linie durch den aktuellen Wandel natürliche Lebensräume zerstört werden, sondern vom Menschen mal gemachte Lebensräume. In vielen anderen Regionen der Welt ist es so, dass jetzt durch die erstmalige landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung die Primärlebensräume, also tropische Regenwälder, Savannen, Feuchtwälder und was es alles gibt, umgewandelt werden in Monokulturen und dadurch eben primäre Lebensräume zerstört werden. Und das ist sogar manchmal fast wohl noch dramatischer als das, was bei uns passiert. Also die ganzen Palmölplantagen auf Borneo und die Rinderweiden im Amazonasgebiet und so weiter und so fort.
Könnte es nicht da auch eine Verschiebung geben, wenn man sagt, der natürliche Lebensraum, der wird durch die industrielle Landwirtschaft eben an der einen oder anderen Stelle an unserem Planeten gekappt, dass die Insekten dorthin gehen, wo es keine industrielle Landwirtschaft gibt?
Das ist ja fast nirgendwo mehr. Schauen Sie doch mal, wo auf dieser Welt, ich muss eine Gegenfrage stellen, gibt es noch keine industrielle Landwirtschaft? Es sind einige wenige Bereiche, die noch verschont geblieben sind von diesen extremen Intensivierungen. Aber ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war, da hieß es noch Borneo, das ist eine Insel voll mit tropischem Regenwald. Heute ist der tropische Regenwald in den Tieflagen von Borneo völlig verschwunden. Außer kleine Reste in Brunei und alles, was eben noch Primärwälder sind, ist ausschließlich in den Bergen zu finden. Das heißt also, die industrielle Landwirtschaft, die ist in fast allen Bereichen der Welt, wo man Landwirtschaft betreiben kann, das betrifft insofern also die Wüsten nicht so, da gibt es noch große Flächen, aber da gibt es auch nicht viel biologische Vielfalt, weil es eben in extremster Weise lebensfeindliche Standorte sind. Aber eigentlich die meisten Standorte, an denen wir eine hohe Vielfalt haben, sind vom Menschen auch irgendwo nutzbar und das passiert in massiver Weise.
Jetzt betreiben Sie am Senckenberg Biodiversitätsforschung, Herr Schmidt. Das heißt, Sie schauen sich an, welche Arten gibt es auf dieser Welt, wie kann man sie erforschen und vielleicht auch, wie kann man sie erhalten. Wie verhält sich denn momentan das Gleichgewicht? Wir sprechen immer über das Insektensterben, aber auf der anderen Seite wissen wir ja noch gar nicht, wie viele Insekten es auf unserer Welt gibt.
Also was wir ziemlich sicher wissen, ist, dass wir noch bei weitem weniger als die Hälfte aller Arten beschrieben haben, vielleicht sogar nur 10%.
Das heißt, Sie rechnen einfach hoch.
Ja, ja, das sind Hochrechnungen, die man da machen kann. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man hochrechnet. Also so die aktuellen Verfahren, mit denen man da vorgeht, gehen so etwa Pi mal Daumen von knapp 10 Millionen Arten, also insgesamt inklusive den Pflanzen und den Wirbeltieren von etwa 10 Millionen, knapp 10 Millionen Arten aus. Es gibt Schätzungen, die gehen noch höher. Die Schätzungen, die höchsten Zahlen hervorgebracht haben, gehen bis 100 Millionen. Das ist wahrscheinlich dann doch zu viel. Aber also so knapp 10 Millionen Arten dürfte es auf unserem Globus geben. Und ja, davon sind eben eine gute Million sind beschrieben.
Das Insektensterben ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Wir werden es vielleicht erst merken, wenn wir keine Kirschen mehr essen können, weil es keine Kirschen mehr gibt, weil keine Blüten mehr bestäubt wurden oder wenn es Plagen gibt, weil die Natur nicht mehr ausgewogen ist. Eingeordnet hat uns das Thomas Schmidt. Er ist Direktor am Senckenberg Forschungsinstitut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auch wenn man es manchmal gar nicht so denken möchte oder könnte, der Iran, wie wir ihn heute kennen, der ist noch gar nicht so alt. Das Land feiert heute 40 Jahre islamische Revolution. Damals wurde der Herrscher gestürzt. Der Schah erklärte nur, er sei müde und brauche mal eine Pause. Danach war er dann weg und das Land wandelte sich von einer Monarchie hin zur Islamischen Republik. Und da hat der oberste Religionsführer das letzte Wort. Heute wurde gefeiert. Sophie Stiegel aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich es genauer angeschaut. Für uns, wie denn?
Ja, das Militär war natürlich präsent, hat seine Raketen und andere Waffen präsentiert. Dann waren über 100.000 Menschen auf der Straße heute. Da gab es dann die üblichen Tod den USA und Anti-Israel-Sprechchöre. Einige haben auch versucht, israelische Flaggen anzuzünden. Das war so ein bisschen schwierig im Schneeregen, ist auch manchmal schief gegangen. Und dann gab es eben noch markige Worte von Präsident Hassan Rouhani, der gesagt hat, die Verschwörung der USA und anderer Staaten ist zum Scheitern verurteilt.
Also es gab so eine Art Rundumschlag gegen die erklärten Landesfeinde, kann man so zusammenfassen?
Ja, genau. Der Präsident hat auch angekündigt, aufzurüsten. Also das Militär soll kriegen, was auch immer es will, hat er gesagt. In der Erklärung des Militärs wiederum steht, ungeachtet der diabolischen Forderungen des großen Satans, das sind übrigens die USA, nur so am Rande, wird unser Raketenpotenzial weiter ausgebaut. Und dagegen klingt Rouhani fast diplomatisch, wenn er sagt, so, also wenn der Iran Raketen entwickelt, dann fragt er auch niemanden um Erlaubnis, ob er das darf.
Das zielt aber trotzdem deutlich Richtung Westen, der ja ein Problem mit den iranischen Raketen, mit dem Raketenprogramm hat, ne?
Genau. Offiziell gehören die Raketen ja nicht zum Atomdeal, den der Iran mit den USA, mit China, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland geschlossen hat. Da ging es eben nur darum, dass der Iran keine Atomwaffen herstellen kann. Trotzdem ist es eben jedes Mal eine Provokation, wenn neue Raketen getestet werden, die eben potenziell doch irgendwann mal Atomsprengköpfe tragen könnten. Das ist zumindest die Befürchtung, auch wenn der Iran immer sagt, die sind nur zur Verteidigung gedacht. Wenn man jetzt Rouhanis Rede zum Jahrestag anhört, dann klingt die angesichts der Provokationen schon irgendwie ein bisschen fehl am Platz.
Unsere Ideale heute sind die gleichen wie vor 40 Jahren. Frieden zu schaffen angesichts von Tyrannei. Wir ersetzen Lasterhaftigkeit durch Tugend, etablieren Rechtsstaatlichkeit gegen Diskriminierung und eine islamisch-iranische Identität gegen Verwestlichung oder Anbiederung an den Osten.
Also diese Feindbilder der USA und anderer westlicher Länder, die müssen schon immer noch herhalten, obwohl der Iran ja weiter am Atomabkommen festhält.
Dabei sind die USA ja letztes Jahr ausgestiegen.
Genau, und sie haben in Stufen ihre Sanktionen auch wieder eingesetzt. Die iranische Regierung hat da lange behauptet, dass das uns nichts ausmacht. Inzwischen hat Rouhani aber Probleme zugegeben. Die Inflation lag im Januar zum Beispiel bei 40%. Das ist schon massiv. Aber diese Sanktionen, die treffen eben die Falschen. Das sagt Shirin Ebadi, die iranische Menschenrechtsaktivistin und Nobelpreisträgerin.
Diese Sanktionen machen die Menschen im Iran arm. Nur wer eng mit dem Regime verbunden ist, profitiert, etwa durch Schwarzhandel. Deshalb haben die Mullahs kein Problem mit den Sanktionen, nur die einfachen Leute.
Ja, es gibt Kritiker, die sagen, die Leute sind so unzufrieden, wenn die Wahlen im Iran wirklich frei wären, dann wäre die Regierung schon längst weg vom Fenster.
Der Iran feiert heute 40 Jahre islamische Revolution. Ja, die Frage ist, ob die Vokabel feiern das so richtig trifft, denn so richtig dolle geht es den Menschen dort nicht. Sie leiden unter den Sanktionen der USA gegen den Iran. Erklärt hat uns das alles Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.